In den hohen Tauern, ganz hinten im Rauriser Tal, ist es tatsächlich noch weiß. Ja, vielleicht ist da die eine letzte Gelegenheit, diese Saison nochmal auf den Tourenski zu stehen. Mein Kollege Volkert Lenz war dort in der Goldberg-Gruppe unterwegs. Aber so schillernd und glänzend der Name klingt, Volkerts Tour beginnt erstmal mit einem Unglück.
Als erstes hatte Helmut Thomasek Mühltaler die Katastrophe gerochen. Das saure Aroma von zermahlenem Gestein lag über dem Talschluss von Hüttwinkel, als an jenem Augusttag der Berg kam. Hunderttausende von Kubikmetern Steinen und Schlamm ergossen sich vom Pilatuskar über Almen und Böden. Heli konnte von seinem höher gelegenen Ammererhof nur ungläubig zuschauen.
Nein, in der Früh hat es halt stark geregnet. Und es ist noch stärker hat's geregnet und noch stärker. Und dann kommt dann irgendwann einmal das Geröll daher. Weil das ist dann wie, wenn du voll unter einer Dusche stehst. Nicht? Und das hat halt da drüben nicht aufgehört. Und dann wird es dann schon laut im Talschluss, weil halt die ganzen Wasserfälle immer mehr Wasser liefern. Aber dann hast du gesehen, dass da drüben so irgendwie Steine verschoben werden. Und dann habe ich schon gesehen, was los ist.
Am Ende der großen Flut war eine Fläche von 14 Fußballfeldern verwüstet. Die Mure hatte die Ebenen von Kolm-Saigurn mit Geröll zugeschüttet. Davon ist jetzt im Winter wegen des Schnees nichts zu sehen. Wohl aber der tiefe Graben, den die Schlammlawine in die Hänge unterm Hochahn-Gipfel gegraben hat. Klaus Gruber, ortskundiger Bergführer aus dem Salzburger Lungau, ist beeindruckt.
Also wenn man da rüber schaut, man sieht da richtig so einen Geländeeinschnitt da in dem Kessel und Wahnsinn, was da für irre Mengen eigentlich weggekommen sind. Teilweise bis 70 Meter hat es da einfach weggefräst. Ja. Und die Mure hat da einfach extrem viel Material mitgenommen. Und das ist eigentlich gewaltig, ja, was da für Naturkräfte wirken. Ja.
Ein paar Monate nach dem Unglück präsentiert sich der Talschluss mit dem Naturfreundehaus und dem Ammererhof als friedvolles Areal. Ein idealer Platz eigentlich, um in alle Himmelsrichtungen mit zwei Brettern unter den Füßen auszuschwärmen. Tourenstart.
Es nennt sich Kolm-Saigurn, das Gebiet. Und wir gehen in Richtung Sonnenblick, steigen jetzt eigentlich da am Sommerweg auf. Das wird ein bisschen spannender, weil es doch im unteren Teil etwas steiler und über so rinnenartiges Gelände hochgeht, also der Sommerweg eben.
Die Stahlkanten der Ski kratzen ordentlich auf dem hartgefrorenen Schnee, als es über einen steilen Steig zwischen felsigen Abbrüchen hindurch zum Neubau hinaufgeht. Ein spezieller Name scheint den Erbauern des trutzigen Schutzhauses auf 2175 Meter Höhe nicht eingefallen zu sein. Massive Steinwände mit Holzschindeln verkleidet. Gemütlich auf einer Schneewächte neben dem Haus mit dem Panoramablick thronend, lässt sich das großzügige Skitourengebiet in dem Tauerntal fast vollständig überblicken. Gipfelschau mit Bergführer Klaus Gruber.
Wir haben hier die zwei großen Touren, hoher Sonnenblick und gegenüber da ein hoher Ahn. Also sind sicher die zwei Klassiker, die am meisten frequentiert und besucht sind. Da hinten ist der Ritterkopf, der natürlich nicht so viel begangen wird, ist eine sehr anspruchsvolle Tour, mehr als 2000 Höhenmeter Anstieg vom Tal. Und du brauchst natürlich eine sehr, sehr sichere Lawinenlage. Das ist sehr steil, man sieht Fels durchsetzt, der Rücken, also da komme ich schon an die 40 Grad.
Doch nicht nur Skitouren-Spezialisten kommen hier auf ihre Kosten. Wer sich nicht an die steilsten und abweisendsten Spitzen der Goldberge traut, der steuert ganz einfach das Areal weiter östlich an. Dort findet sich ideales Tourengelände, auch für den Spätwinter.
Richtung Gasteinertal rüber wird das Gelände einfach sanfter. Gell? Da hinten sehen wir dann einen Silberpfennig, Kolmkar-Spitze hinter der Scharte. Das sind eigentlich so diese bekannten und sehr beliebten, ein bisschen leichtere Touren einfach. Ja, ist gemäßigteres Gelände, habe ich weitere Flächen.
Genug Platz also, um sich in den nächsten Tagen auszutoben draußen im Schnee. Und der wird hier am Alpenhauptkamm immer dann reichlich abgeladen, wenn der Wind aus Nordwest kommt. So wie neulich. So lässt sich prima in ein steiles Couloir hineinstechen, das einer grandiosen Skitourenabfahrt das Sahnehäubchen aufsetzt, bis hinab zum Ammererhof. Dort zeigt Helmut Thomasek Mühltaler nochmal in den Talboden, in dem sich vor gar nicht langer Zeit das Naturdrama abgespielt hat.
Es ist jetzt nicht schlechter oder schircher geworden, sondern wenn man da jetzt runterschaut, im Sommer schaut es auch so ähnlich aus wie jetzt. Gell? Da meinst du, drüben hat es geschneit, aber dabei liegen da die Steine.
Über die Mure von Kolm-Saigurn haben wir ja eben schon was gehört. Jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer eintauchen. Und zwar mit meinem Kollegen Volkert Lenz, der in dem österreichischen Tal in den Hohen Tauern für uns unterwegs war. Volkert, die Schlammlawine war ja jetzt keine Naturkatastrophe, die überregional für so super große Schlagzeilen gesorgt hat. Für die Bewohnerinnen und Bewohner im Rauriser Tal war sie aber schon, ja, ein beinahe GAU. Was genau war da los am 28. August vergangenen Jahres? Erzähl doch mal.
Naja, es hat an diesem Tag Stunden über Stunden, muss man sagen, wie aus Eimern in den Bergen geregnet. Und dann hat sich droben im Pilatuskar, das ist unter dem hohen Sonnenblick, eine Mure, eine Lawine, muss man sagen, aus Geröll, aus Gletschereis, aus Schlamm, aus Sand gelöst. Und diese Masse hat sich Richtung Talboden gewälzt. Das waren wohl Hunderttausende von Kubikmetern. Glück im Unglück, das muss man sagen, für die beiden Talorte Rauris und Wörth. Es gab so einen Schutzdamm, der das Ganze aufgefangen und nur das Wasser durchgelassen hat. Sonst wären die beiden Dörfer wohl verwüstet worden. So gab es zumindest auch keine Toten oder Verletzten. Aber noch jetzt habe ich bei meinem Besuch da mehrere Bagger in Aktion gesehen, die da aufräumen, die die Rauriser Aache wieder in ihr Flussbett zwängen und die Landschaft halbwegs wieder so modellieren, wie sie früher mal war.
Wahnsinn. Und wie erklären jetzt Experten das Phänomen?
Der Landesgeologe Gerald Valentin spricht von einem Dominoeffekt. Also er sagt, Starkregen plus Gletscherschmelze plus lose Gesteinsmengen im Hochgebirge. Und so erklärt er das auch in einem Interview für das Land Salzburg.
Man sieht im oberen Bereich, dass Eiskerne vorhanden sind in einer Höhe von knapp 2300 Meter. Um diesen Eiskern haben sich große Schuttmassen in Bewegung gesetzt und ich führe das auf einen gleichzeitigen Abschmelzen des Permafrostes zurück. Das heißt, man kann sagen, es ist oben jetzt der Stoppel gezogen worden und es ist damit zu rechnen, dass bei weiteren starken Niederschlägen diese Erosionsprozesse andauern werden.
Klare Ansage also, sowas wird es jetzt wohl immer öfter geben.
Das klingt ja nicht so gut, aber es gibt ja auch noch andere Theorien, was der Auslöser der Mure gewesen sein könnte, richtig?
Ja, nicht nur der schwindende Permafrost in der Höhe kommt als Ursache in Frage. Das Sonnenblick-Observatorium, da steht ja direkt über diesem Anrissgebiet der Mure und dessen Leiterin Elke Ludewig hat eine andere Vermutung. Sie glaubt, dass eine Gletschertasche ausgelaufen ist.
In dem Eis hat sich einfach Wasser gebildet, dann durchgefressen, plus natürlich die schweren Regenfälle und enormen Regen, der an diesen Tagen runterkam, die haben das alles nochmal gepusht und dann sozusagen das ganze Geröll, was vor dem Gletscher sich aufgestaut hat, dann letztendlich Richtung Tal bewegt.
Das ist so ein ähnlicher Effekt, wie es ihm auch im Himalaya gibt, in Nepal, wo auch immer wieder Gletscher sehen oder mächtige Wasserlinsen im Eis bersten und alles wegspülen. Das ist eigentlich ein ziemlich ungemütliches und auch bedrohliches Szenario.
Wenn du das jetzt so erzählst, ne, dann steht natürlich sofort, wenn ich das so höre, die Frage im Raum, ist das eine direkte Folge der Klimakrise? Wie ist es denn im Fall dieser Mure?
Ja, man muss sagen, das ist sowohl direkt wie auch indirekt. Permafrost einerseits, der hält ja als gefrorener Kitt Gestein oder Geröll zusammen und wenn diese Verbindung sich löst, durch Erwärmung zum Beispiel, dann wird Gelände im Gebirge instabil und dann gibt es durch die Klimaerwärmung einen Nebeneffekt. Bei höheren Temperaturen kann die Atmosphäre ja mehr Feuchtigkeit aufnehmen und die kommt dann manchmal mit Wucht als Starkregen wieder runter und hier sind wohl beide Effekte zusammengekommen.
Du hast gerade selber schon gesagt, diese Schlammlawine im Rauriser Tal ist ja direkt im Beobachtungsgebiet des Sonnenblick-Observatoriums losgebrochen. Das war früher eine alpine Wetterwarte, heute ist es eine Klimaforschungsstation von Geosphere Austria. Was beobachten denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort ganz konkret?
Naja, die merken vor allem, dass sich das Klima im Hochgebirge schneller erwärmt und schneller verändert als anderswo. Gerade im vergangenen Jahr, da wurde auf 3109 Meter Seehöhe am hohen Sonnenblick am 11. Juli die Rekordtemperatur von 15,7 Grad gemessen. Das hat seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1886 da noch nie gegeben. Und dann der Gletscher vor der Haustür des Observatoriums, der ist wohl schon in 15 bis 20 Jahren nicht mehr da, viel schneller weg, also als noch vor kurzem prognostiziert. Und die Chefin da oben, Elke Ludewig, die hat mir auch erzählt, dass sich das Winterwetter allein in den 8 Jahren, in denen sie am Sonnenblick arbeitet, total geändert hat. Immer öfter Regen statt Schnee. Der Gipfel ist manchmal schon im Frühjahr schnee- und eisfrei. Und auch das führt natürlich dazu, dass der Sonnenblickgletscher immer schneller abschmilzt, weil er keine schützende Schneedecke mehr hat. Alles in allem also keine guten Nachrichten.
Das war Volkert Lenz, der uns das Skitourengebiet im Rauriser Tal in den Tauern vorgestellt hat und uns auch erklärt hat, wie die Bewohnerinnen und Bewohner im Spätsommer gerade so an einer Naturkatastrophe vorbeigeschrammt sind. Vielen Dank dir, Volkert.